Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In das alte Ministerium für Außenhandel unter den Linden ziehen die ersten Mitarbeiter der Anstalt
zur treuhänderischen Verwaltung des Volksvermögens ein.
Kaum Möbel, Technik, Überblick, Blindflug.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Treuhandkriegspanorama von Schauspielern des Weimarer Nationaltheaters. Sie waren bei der Veranstaltung im Bundesfinanzministerium dabei, dem früheren Sitz der Treuhandanstalt in Berlin, wo Anfang der Woche Wissenschaftler des Instituts für Zeitgeschichte die Ergebnisse aus dem Sammelband »Die umkämpfte Einheit« vorstellten. Damit geht das bislang größte Forschungsprojekt zur Treuhandanstalt zu Ende. Dafür haben die Wissenschaftler 12 Kilometer Akten der umstrittenen Behörde gesichtet, die von 1990 bis 1994 rund 12.000 DDR-Betriebe privatisiert oder geschlossen hat. Welche neuen Erkenntnisse liefert der Sammelband? Und wird damit eine sachliche Debatte über die Privatisierung und Schließung volkseigener Betriebe der DDR nach der Wiedervereinigung wahrscheinlicher? Diesen Fragen ist Isabel Fanrich Lautenschläger nachgegangen.
Noch im März 1990 hat die letzte DDR-Regierung die sogenannte Treuhandstelle gegründet. Die Vorgängerin der Treuhandanstalt sollte das Volkseigentum in Anteilsscheinen an die ostdeutsche Bevölkerung verteilen, so die ursprüngliche Idee. Daran erinnert das halbdokumentarische Schauspiel Treuhandkriegspanorama, seit diesem Jahr im Programm des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Mit der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990 und der Wiedervereinigung am 3. Oktober traten andere Ziele in den Vordergrund: die Sanierung und Privatisierung der volkseigenen Betriebe. Doch von rund 4 Millionen Industriearbeitsplätzen blieb bis Ende 1994 nur ein Drittel übrig. Von 12.000 Unternehmen wurden 4.000 geschlossen. Die negative Bilanz der umstrittenen Behörde habe lange Zeit auch seine Sicht geprägt, sagt der Dramatiker und Autor des Stücks Thomas Freier.
Dass die Treuhand tatsächlich erstmal sowas ist wie eine feindliche Übernahme quasi, also eine Möglichkeit für windige Figuren aus dem Westen im Osten das große Geld zu machen.
Eine Allianz für Deutschland, die nur einen Weg kennt, ein Land wird
zum Beitrittsgebiet. Und die meisten in diesem Land wollen genau das. Die meisten wollen
Derrick und Beckenbauer,
das Auto, die Hose, das Sonderangebot.
Für Thomas Freier, 1981 in Gera geboren, änderte sich die Wahrnehmung, als er sich mit den Akten der Treuhand und den Erfahrungen von Zeitzeugen beschäftigte. Auch die Wissenschaftler vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, kurz IFZ, ließen den Dramatiker und Autor an ihren aktuellen Forschungen zur Treuhand teilhaben. So habe er verschiedene Sichtweisen auf die Bühne bringen können.
Ich glaube, dass das Stück ein Versuch ist, noch einen Schritt weiter zurückzugehen, tatsächlich an die Wende ran, wenn das Schreien nach der D-Mark größer wird und auch die Ostdeutschen anfangen, vor allem den Kapitalismus zu wollen, ist es wie so ein Gegengewicht plötzlich zu dieser Geschichte, die ich vorher kannte.
Das Bild der Treuhandanstalt ist vor allem in Ostdeutschland bis heute überwiegend negativ. Mit einer der Ursachen beschäftigt sich Rainer Kalsch, Historiker und Mitarbeiter im soeben beendeten Treuhandforschungsprojekt des IFZ. Im neuen Sammelband »Umkämpfte Einheit« untersucht er, inwiefern die Behörde tatsächlich Fälle von Wirtschaftskriminalität verantwortet.
Die Treuhand wurde wenige Monate nach ihrer Gründung zunehmend als eine kriminalitätsdurchseuchte Institution wahrgenommen. Es gab hunderte von Fällen, die durch die Presse geisterten, wo von Korruption, Amtsmissbrauch, Unterwertverkäufen, Bilanzmanipulation und anderen Dingen die Rede war. Nicht immer stimmten diese Vorwürfe, oftmals sind sie auch instrumentalisiert worden im Kampf um Privatisierungen.
Zu Betrugsfällen kam es besonders in den ersten Monaten der Treuhandanstalt, als eine innere Revision noch fehlte. Die Mitarbeiter in der Zentrale und den 15 Niederlassungen hätten eine enorme Entscheidungsfreiheit gehabt, Privatisierungen umzusetzen, so Rainer Kalsch. Große Betrugsfälle wie den in der Niederlassung Halle, die süddeutsche Unternehmen begünstigte, habe es nur wenige gegeben. Immerhin bezifferte die Treuhand selbst den entstandenen Schaden auf insgesamt 350 Millionen D-Mark. Was der Wirtschaftshistoriker für wenig hält, angesichts eines großen Graubereichs, der bis heute nicht ausgeleuchtet werden konnte.
Wo gar nicht klar ist, ob das Handeln von Treuhandmitarbeitern oder auch von Käufern oder auch von Betriebsdirektoren tatsächlich kriminell war. Das ist auch für den Historiker nicht ganz so einfach, weil die Aktenlage schwierig ist. Also nicht jeder wird aufschreiben, wo er versucht hat, mit unlauteren Mitteln an Betriebe zu kommen. Und weil auch die Gesetzeslage problematisch ist. Viele Fälle sind gar nicht vor Gericht gekommen, sondern sind schon im Vorfeld ausgeräumt worden.
Dass die Behörde im Frühjahr 1991 eine Stabsstelle besondere Aufgaben einrichtete, um intern eine Barriere gegen kriminelles Handeln aufzubauen, habe ihren Ruf in der Öffentlichkeit nicht wirklich verbessert. Bislang sei das negative Image stark von der erfahrungsgeschichtlichen Perspektive der Betroffenen geprägt gewesen, stellt Dirk Hoffmann vom Institut für Zeitgeschichte fest. Um die Debatte zu versachlichen, hat der Projektleiter mit seinem Team in den 12 Kilometer Akten die Struktur, Kommunikation und Arbeit der Treuhand untersucht und auch die sozialen Folgen sowie zeitgenössische Deutungskämpfe unter die Lupe genommen. Besonders wichtig sei die Erkenntnis, dass die Treuhand die ostdeutsche Wirtschaft nicht im Alleingang privatisiert habe, sondern dass daran viele staatliche und nichtstaatliche Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler sowie auf europäischer Ebene beteiligt waren.
Ein Aushandlungsprozess, in dem die Treuhandanstalt eine zentrale Rolle eingenommen hat, bei der sie aber bei manchen Entscheidungen gar nicht mal die entscheidende Rolle gespielt hat, wie etwa bei der Werftenindustrie oder bei der chemischen Industrie, insbesondere die Konzeption der industriellen Kerne war eine politische Entscheidung, die die Treuhandanstalt mit den anderen politischen Akteuren vollziehen musste.
Die Ergebnisse des großen Forschungsprojekts stützen die These einer überforderten Behörde. Die Treuhand war nicht nur für Privatisierungen zuständig, sondern in zunehmendem Maße auch für arbeitspolitische Maßnahmen, für den Umgang mit den Altschulden von DDR-Betrieben und den ökologischen Altlasten im früheren Chemiedreieck, betont Dirk Hoffmann. Außerdem sei der Wandel der veralteten Industriestruktur, anders als im Westen, im Zeitraffer geschehen. Die Menschen im Osten hätten dadurch nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, sondern auch die mit den Kombinaten verbundenen Einrichtungen wie Kitas, Polikliniken, Ferienheime und Kulturhäuser.
In diesem Transformationsprozess, das wäre ein wichtiges Ergebnis, fehlten eigentlich Stabilitätsanker, gesellschaftliche Stabilitätsanker, die das hätten begleiten können.
Während im nordrhein-westfälischen Bottrop die Schließung der letzten deutschen Steinkohlezeche 2018 politisch und medial gewürdigt wurde, habe die Abwicklung der DDR-Betriebe politisch nicht aufgefangen werden können. Die Vertreter der alten Ordnung waren diskreditiert, die Neuen mussten das Vertrauen der Bevölkerung erst noch gewinnen. Dies schlug sich in Protesten gegen die Treuhandanstalt nieder, sagt Christian Rau. Der Historiker, der am IFZ zum Thema Treuhand und Gewerkschaften geforscht hat, spricht von einer heterogenen Mischung.
Das waren natürlich in erster Linie die Betriebsräte und die Belegschaften, die einer ganzen Reihe von lokalen Protesten für die Erhaltung von Arbeitsplätzen gekämpft haben. Das waren aber eben keine klassischen Arbeitskämpfe, wie man sie aus der Bundesrepublik kannte. Also die ließen sich gar nicht so in dieses Schema Tarifkämpfe und so weiter pressen, sondern das waren oftmals sehr lokale, spontane Proteste, die auch oftmals nicht von Gewerkschaften organisiert waren, sondern die sich aus den Betrieben heraus entwickelten.
Der bekannteste war 1993 der Hungerstreik der Kumpel in Bischofferode für den Erhalt des VEB-Kali-Werk Thomas Münzer. In der öffentlichen Wahrnehmung werde dieser Streik immer verkürzt dargestellt, so Christian Rau. Bereits im Jahr zuvor seien die Arbeiter im Dauerprotest gewesen. Und schon seit August 1990 habe sich in der nordthüringischen Kali-Region eine Protestkultur aufgebaut und dynamisiert.
Für diese Protestkultur sehr prägend war eine lange Unterstützung durch die Landesregierung in Thüringen, die allerdings auch sehr widersprüchlich war. Sie haben sich eben schützend vor die Kumpel gestellt, haben gesagt, wir vertreten eure Interessen, haben damit aber auch Erwartungen geweckt, wie viele Handlungsspielräume die Landesregierung hat, die sie aber gar nicht hatte. Und das führte dann 1993 ab einer gewissen Zeit dann eben auch zu einer großen Enttäuschung gegenüber der Landesregierung.
Wenn das alles gebrannt hätte, damals,
wenn der übergesprungen wäre, der Funke, wenn das wirklich überall gewesen wäre, euer Bischofferode.
Überall die Haufen, plötzlich, in der ostdeutschen Landschaft.
Besetzte Werke gegen die Laufrichtung der Ereignisse.
Dann hätten wir es geschafft.
Dann vielleicht.
Das Treuhand-Kriegspanorama rückt nah an eine Bergarbeiterfamilie heran, verstrickt in die Vergangenheit. Der Sohn stellt dem damals am Hungerstreik beteiligten Vater Fragen.
Ich will wissen, wie es war.
Nee, du willst nichts wissen, du willst mir ans Bein pissen.
Nee, ich will mit dir reden.
Du hast auch nie was gefragt.
Nee, ihr habt gekämpft und verloren. Ihr habt Abfindungen bekommen, von denen andere nur träumen konnten. Und eure Auffanggesellschaft und all die Jahre Löhne, von denen ihr euch die Häuser gebaut habt, in denen ihr jetzt hockt. Ihr und eure Privilegien, von denen ihr nichts hören wollt.
Dass die Forschungen zur Treuhandanstalt bereits jetzt, 30 Jahre nach den Protesten in Bischofferode, zur Versachlichung und Versöhnung beitragen, bezweifelt Dramatiker Thomas Freier. Zwar seien Gespräche wie die zwischen Vater und Sohn wichtig, aber sind sie gelungen?
Gelungen würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass es für diesen Dialog eigentlich tatsächlich noch mehr Zeit braucht. Und dass das eigentlich erst ein Anstoß ist, jetzt überhaupt ins Gespräch zu kommen und eigentlich der Versuch, diese verhärteten Fronten aufzubrechen eigentlich. Das kann nur eine Generation leisten, die dann nachkommt und die damit nicht direkt betroffen ist.